Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, herzlich willkommen heute mit Ellen Hering. Bei uns geht es heute um Sanktionen und gemeint sind damit die Handels- und Finanzsanktionen, die derzeit für uns wahrnehmbar vor allem von den USA gegenüber Ländern wie Iran, Venezuela oder Kuba ausgeübt werden und die in einer Krisensituation wie der jetzigen über Leben und Tod entscheiden können.
Es passiert immer öfter, dass es Probleme gibt, an zahnmedizinisches Material und Medikamente zu kommen. Ich musste zum Beispiel auf Narkosemittel warten. Jeder Arzt kriegt nur alle 2 Wochen 3 Pakete davon. Die sind subventioniert. Auf dem freien Markt kostet das Mittel das Fünffache.
Dieser iranische Zahnarzt beschreibt die bittere Lage in einem Land, das praktisch keinen Handel mehr betreiben kann. Seine Situation könnte sich nach dem heutigen Tag verbessern, denn es hat eine humanitäre Transaktion stattgefunden, über die wir später in diesem Podcast noch sprechen werden. Was aber genau bedeutet eigentlich Sanktionspolitik für Länder wie den Iran, aber auch Kuba? Das möchte ich heute mit Jonathan Hackenbroich vom European Council on Foreign Relations besprechen. Er ist per App zugeschaltet. Herr Hackenbroich, Sie haben sich intensiv mit der Sanktionspolitik weltweit beschäftigt und können uns heute helfen zu verstehen, wie eigentlich Handels- und Finanzsanktionen überhaupt funktionieren. Aber zuerst einmal vorweg die Frage, sind diese Sanktionen eigentlich überhaupt aktuell in einer Lage wie derzeit in so einer Krisensituation?
Ja, also die Sanktionen sind nicht aufgehoben in jedem Fall. Es ist, wenn wir jetzt von den US-Sanktionen sprechen, sind sie sogar über die letzten Wochen teilweise drastisch verschärft worden. Wenn wir zum Beispiel an die Iran-Sanktionen denken oder auch die Sanktionen gegen Venezuela. Also die sind weiter aktuell und theoretisch, das wird ja auch immer von amerikanischer Seite gesagt, also zum Beispiel der amerikanische Finanzminister hat das letzte Woche gesagt, gibt es einen humanitären Kanal, also man darf theoretisch bestimmte humanitäre Güter weiter in Iran und in diese Länder exportieren. Praktisch ist das aber fast nicht machbar.
Warum nicht?
Also zum einen, dass dieser vom US-Finanzministerium definierte humanitäre Kanal nicht ausreichend Klarheit schafft, welche Güter erlaubt sind für Exporte. Also besonders unklar ist es bei Schutzausrüstung, weil da immer die Frage dabei mitschwingen, könnten die auch für etwas anderes benutzt werden. Und was ja nicht entscheidend ist, ist, ob sie das wirklich könnten, sondern ob die Amerikaner, also die amerikanische Regierung, das behaupten könnte oder das feststellen könnte. Das große Problem ist allerdings, dass also die Banken, auch eine europäische Bank, die sowas finanzieren wollen würde, sich am liebsten eine Unbedenklichkeitsbescheinigung in Washington ausstellen lassen würde. Und diese werden aktuell nicht ausgestellt.
Was heißt es denn eigentlich für die Länder? Das hat doch sicherlich gravierende Auswirkungen auch auf die medizinische Versorgungslage.
Absolut, ja. Also es ist ganz konkret so, dass sich eigentlich keine europäische Bank traut, auch vollkommen unbedenkliche Güter, Medikamente, Ausrüstung zu liefern. Das fängt schon bei, jetzt sagen wir mal, wenn das anstehen würde, Beatmungsmaschinen, die wir ja alle nicht genug haben, an, wo man dann Angst haben müsste, dass Teile davon anders verwendet werden könnten und so weiter. Das heißt, es fehlt selbst an den Rohmaterialien und der nötigen Ausrüstung.
Jetzt ist gerade heute Morgen die Nachricht gekommen, dass ein, ich sag mal vereinfacht, so ein europäisches Zahlungssystem die erste Transaktion in den Iran hat machen können. Wir kommen gleich nochmal auf diese Plattform zu sprechen, gehen jetzt aber erstmal in den Iran. Die Iraner, die sind ja an das Leben mit Sanktionen gewöhnt, genauso wie die Kubaner. Die waren teilweise sehr kreativ und haben Alternativen für sich gefunden, aber derzeit sieht es sehr düster aus, weil nämlich im Iran der internationale Zahlungsverkehr, Sie haben das vorher schon erwähnt, Herr Hackenbroich, komplett blockiert ist. Und neben den wirtschaftlichen Folgen, die das mit sich bringt, sind die Iraner auch von der Corona-Krise ganz besonders betroffen. Karin Senz berichtet uns von dort.
Solange ich Präsident der Vereinigten Staaten bin, wird dem Iran niemals erlaubt sein, eine Atomwaffe zu besitzen. Während wir weitere Möglichkeiten abwägen, wie wir auf die iranische Aggression reagieren, erlassen die Vereinigten Staaten zusätzliche Wirtschaftssanktionen als Strafe für das iranische Regime. Diese harten Sanktionen bleiben, bis der Iran sein Verhalten ändert.
Das sagt US-Präsident Donald Trump Anfang des Jahres. Aber er ist bei weitem nicht der erste Präsident, der gegen den Iran Sanktionen verhängt. Schon Jimmy Carter bestraft das Land so für die Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran 1979-80. Schon Carters Nachfolger Ronald Reagan erklärt den Iran zum Sponsor des internationalen Terrorismus. Trump nutzt heute ähnliche Formulierungen. George W. Bush Jr. wirft dem Iran schließlich vor, nach Massenvernichtungswaffen zu streben.
Iran aggressively pursues these weapons and exports terror.
Und er exportiert Terrorismus, während ein paar wenige, die nicht gewählt wurden, die Hoffnung der Menschen auf Freiheit unterdrücken. Solche Staaten und ihre terroristischen Verbündeten bilden eine Achse des Bösen.
Die Menschen im Iran leiden allerdings nicht nur unter dem eigenen Regime. Der Musiker Mazyar erzählt zum Beispiel:
Das größte Problem ist, dass wir wirtschaftlich isoliert sind. Ich kann meine Software nicht updaten und die Preise für ausländisches Equipment sind hoch. Eine Lösung wäre, für Kunden im Ausland zu arbeiten. Das wäre vielleicht auch für Sie interessant, weil die Kosten im Iran für Sie niedriger sind als woanders.
Aber auch das ist nicht so einfach. Wie soll ihn eine ausländische Firma bezahlen? Als Trump 2018 aus dem Atomabkommen aussteigt, erlässt er eine Sanktion nach der anderen gegen internationale Finanztransaktionen zum Beispiel. Eine ausländische Firma kann nicht einfach Geld auf ein Konto im Iran überweisen. Der Musikproduzent und Konzertveranstalter Ramin erklärt, was das für sein Geschäft bedeutet.
Wir haben Vertrieb im Ausland und wir müssen dann CDs verkaufen oder wir müssen unsere Musik auf Spotify verkaufen. Und die Einnahmen kommen wegen der Banksanktionen nicht direkt zu uns. Manchmal werden die blockiert, manchmal müssen sie dann einen Umweg fahren, bis das Geld in unser Konto landet. Und da verlieren wir auch dann viele Kommissionprozente.
Aydin und seine Frau Mehsah gehören zur gut situierten Gesellschaft in Teheran. Sie müssen keine Existenzängste haben. Die beiden haben eine schicke Wohnung in Teheran mit neuen Möbeln und mehreren Fernsehern. Das alles im 9. Stock mit Aussicht. Aber die Aussicht ist trüb, findet Aydin.
Früher ging es zum Beispiel auf Partys ziemlich luxuriös zu. Vor gut 2 Jahren kriegte man auch Steak, Shrimps und eine ganze Auswahl von ausländischen Drinks serviert. Jetzt nicht mehr.
Klingt nach Luxusproblemen. Aydin hat aber auch in seinem Job als Zahnarzt maßgebliche Probleme.
Ich kann noch nicht sagen, dass ich weniger verdiene, auch wenn sich die Lage verschlechtert. Aber es passiert immer öfter, dass es Probleme gibt, an zahnmedizinisches Material und Medikamente zu kommen. Ich musste zum Beispiel auf Narkosemittel warten. Jeder Arzt kriegt nur alle 2 Wochen 3 Pakete davon. Die sind subventioniert. Auf dem freien Markt kostet das Mittel das 5-fache.
Er und seine Frau ziehen ihre Konsequenzen. Sie wandern nach Kanada aus. Der Brain Drain aus dem Iran ist immens. Medikamente und medizinisches Material ist zwar von den US-Sanktionen ausgenommen, aber Banken schrecken insgesamt davor zurück, mit dem Iran Geschäfte abzuwickeln. Trumps Strategie des maximalen Drucks wirkt, sagt Suhail Torkan, ein iranischer Wirtschaftsexperte.
Der Druck ist so groß, dass niemand wagt, sich dagegen aufzulehnen. Die Sanktionen selbst sind vielleicht nicht so viel anders als in der Vergangenheit. Wie Sanktionen umgesetzt werden, ist wichtiger als die Sanktionen selbst. Die iranische Wirtschaft ist praktisch gelähmt, weil Handel mit anderen Ländern so gut wie unmöglich geworden ist.
Früher gab es immer Möglichkeiten, trotz der Sanktionen Geschäfte beispielsweise über Dubai, Südkorea, Indien oder die Türkei abzuwickeln. In den vergangenen 40 Jahren findet der Iran immer Lösungen. Aber diesmal nicht. Darum bittet Teheran andere Länder um Hilfe. Ende Februar tritt ein Zahlungsmechanismus der Schweiz in Kraft. Firmen des Landes können damit Lebensmittel, Medikamente und medizinische Ausrüstung ins Land bringen. Die USA stimmen zu mit Blick auf die Corona-Krise. Der Virus trifft den Iran besonders hart. Dagmar von Bronstein ist die Delegierte der deutschen Wirtschaft im Iran. Von Bronsteins Aufgabe ist es unter anderem, deutsche Firmen bei Iran-Geschäften zu beraten. 2016, nachdem der Atomdeal abgeschlossen worden war, war man von rund 100 im Land ausgegangen. Jetzt seien noch etwa 2 Dutzend übrig.
Die Firmen, ich würde mal sagen, reduzieren schrittweise ihr Engagement hier, aber sie geben es auf keinen Fall auf. um nach Ende der Sanktionen hier wieder ordentlich aktiv werden zu können.
Denn die Konkurrenz schläft nicht.
Es ist tatsächlich so, dass China ein ernstzunehmender Wettbewerber ist, gerade für die deutschen Maschinenbauer natürlich. Und auch das Land hier nicht müde wird zu bekunden in der Öffentlichkeit, dass es sich nach Osten ausrichten wird zunehmend. Aber ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass sobald die Sanktionen beendet sind und die deutsche Wirtschaft wieder die Option hat, in dieses Land zurückzukehren, dass dann der Markt auch die deutschen Produkte mit Vorliebe wieder aufnimmt.
Es sieht nicht danach aus, dass all das bald kommt. Erst vor kurzem weist der oberste Führer Ayatollah Khamenei Hilfe, die die USA in der Corona-Krise angeboten haben, zurück. Er wirft ihnen sogar vor, den Virus selbst hergestellt und verbreitet zu haben, um Feinde wie China und den Iran zu schwächen. Manoocher ist einer von vielen Iranern, die wegen der Politik in Teheran und Washington jeden Tag um ihre Existenz kämpfen müssen. Er putzt Büros, um sich und seine Familie irgendwie über Wasser zu halten. Trotzdem hat er sich einen Traum bewahrt.
Das Schönste wäre, wenn ich morgens aufwachen würde und im Fernsehen heißt es, es gibt keinen Krieg. Wir haben uns mit den USA geeinigt und morgen sind alle Probleme gelöst. Das Erste, was ich machen würde, wäre, ich würde rausgehen und mich einfach freuen. Endlich wieder Energie haben, weil die Sanktionen weg sind.
Aber noch sind sie nicht weg, die Sanktionen. Mir zugeschaltet ist Jonathan Hackenbroich vom European Council on Foreign Relations. Herr Hackenbroich, Sanktionen nehmen wir nur wahr, wenn sie von Ländern ausgeübt werden, die eine starke wirtschaftliche Macht haben. Aber sind es eigentlich die einzigen, die sanktionieren?
Also die Amerikaner sind nicht die einzigen, die sanktionieren. Sie haben natürlich eine große Wirtschaftsmacht, deswegen nehmen wir die amerikanischen Sanktionen so besonders wahr. Sie haben die größten Kapazitäten, um Sanktionen einzusetzen. Und sie haben vor allem den US-Dollar, der die weltweit wichtigste Währung ist und der ihnen eine besondere Macht gibt, Sanktionen in ihrer Außenpolitik einzusetzen.
Wer sanktioniert denn noch?
Also ganz allgemein, wir Europäer und auch Deutschland, wir nutzen also zusammen mit unseren europäischen Partnern Sanktionen als ein wichtiges Instrument in unserer Außenpolitik. Und ich würde auch warnen, also ganz grundsätzlich sind Sanktionen nicht immer schlecht. Also wenn wir an Terrorismusfinanzierung denken, die durch Sanktionen verhindert werden kann, weil man Banken verbietet, Mittel freizugeben für bestimmte Organisationen oder auch als außenpolitisches Instrument als Reaktion auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim gegen Russland zum Beispiel. Also Sanktionen können in vielen Fällen Sinn machen. Das Problem in der heutigen Lage ist, dass die Strategie der Amerikaner, der sich stark geändert hat unter dem aktuellen Präsidenten Donald Trump und es um eine maximale Druckausübung auf Länder wie Iran und Venezuela geht, ohne dass sie abgesprochen ist mit den europäischen Partnern. Und das muss man eigentlich jetzt sich nochmal sozusagen vergewärtigen, dass gerade jetzt ist, wenn man in dieser Logik denkt, des maximalen Drucks, der perfekte Moment, nochmal Druck zu erhöhen. Denn das Ziel von Donald Trump und seinen Ministern ist, diese Länder jetzt sozusagen bis an den Rand des Abgrunds zu bringen und damit sie dann ihr Verhalten ändern. Das ist natürlich hochproblematisch, denn viele Menschen müssen darunter leiden, die eigentlich nicht dafür verantwortlich sind.
Diese Maßnahmen, die wir jetzt insbesondere aus den USA eben wahrnehmen, die wirken ja auch ein bisschen erpresserisch auf andere Regierungen. Wieso wehrt sich eigentlich niemand dagegen?
Ja, das stimmt. Also es ist, wie gesagt, Sanktionen können, vor allem wenn sie gezielt sind und nicht breite Bevölkerungsteile stark beeinträchtigen, können sehr hilfreich sein in der Außenpolitik. In diesem Fall ist sie aber, also Donald Trump und sein Finanzminister haben das schon sehr stark abgeändert und versuchen da jetzt wirklich mit extrem hohem Druck und allem, was man aufbieten kann, diese Regime zu erpressen und ihnen zu sagen, wir machen euch ein Angebot umfassender Hilfen, aber dafür müsst ihr alles aufgeben, was ihr sozusagen an Politik, an Machtpolitik gerade macht. Es ist, man muss dazu sagen, auch wir, also die Bundesregierung, wir Europäer sehen natürlich vieles kritisch, was passiert in Venezuela, also von Seiten des Regimes oder und auch im Iran. Aber dadurch, dass es unilateral ist von Seiten der USA und dadurch, dass es so heftig aktuell ausfällt, gibt es schon großen Widerstand. Es ist nur extrem schwer, sich dagegen zu widersetzen.
Eine Form des Widerstands ist diese Transaktionsplattform Instex, die die EU geschaffen hat. Instex ist eine Plattform, über die Handel mit dem Iran auf legale Weise betrieben werden kann. Ich sage das jetzt mal so vereinfacht. Könnten Sie, Herr Hackenbroich, uns mal erklären in kurzen Worten, wie das eigentlich funktioniert?
Ja, gerne. Also Instex ist, wie Sie gesagt haben, eine Plattform, eine Verrechnungsplattform, die Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgebaut haben seit ein paar Jahren und die jetzt dann eben ihre ersten Transaktionen getätigt hat. Und die Idee ist eigentlich eine ganz simple, nämlich ein Tauschhandel. Also man schickt bestimmte Güter, exportiert Güter in den Iran und bekommt andere Güter aus dem Iran nach Europa, ohne dass man das über das normale Zahlungssystem und das Dollarsystem abwickeln muss. Aber so simpel wie die Idee ist, ist die Umsetzung nicht. Deswegen hat es jetzt lang gedauert, aber es hat immerhin geklappt.
Was kommt denn da aus dem Iran nach Europa dann?
Das also kann ich auch nur spekulieren, was das jetzt sein wird. Also es gab, soweit ich das verstanden habe, es ist ja gerade ganz frisch, keine Gegenlieferung, die steht dann aber natürlich irgendwann an, jedenfalls wenn die Verrechnungsplattform wieder auf Null kommen möchte. Sonst wäre das dann eben kein kommerzieller Export, sondern eine Hilfsleistung, eine Hilfsgüterlieferung.
China schert sich jetzt gar nicht um diese Drohungen der USA. China engagiert sich im Iran, China engagiert sich in Venezuela, China engagiert sich auch sehr stark auf Kuba. Wie kann das denn sein? Warum sind die da nicht erpressbar?
Also die Chinesen sind schon auch erpressbar. Also sie haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten als wir. Und was die Chinesen so besser erkannt haben und das, was auch intuitiver für sie ist, ist sozusagen, dass das letztlich eine Frage des politischen Machtkampfs und der politischen Kalkulation ist. Also die Sanktionspolitik der Amerikaner ist politisch, aber es werden nicht alle sanktioniert, die in irgendeiner Weise leicht verstoßen, sondern es werden stattdessen eher große Exempel statuiert, eine große Bank irgendwann sanktioniert, die unglaublich hohe Strafen zahlen muss. Und das heißt, es beruht auf dem Prinzip der Abschreckung schon auch ein Stück weit. Und China ist im breiteren Handelskonflikt mit Amerika es gewohnt, sozusagen sehr machtpolitisch mit Amerika aufzutreten und sich dann so einen kleinen Freiraum zu schaffen bei Sanktionen. Aber der US-Dollar ist auch für Chinesen wichtig und für eine große chinesische Bank aus dem US-Dollar-System oder aus dem amerikanischen Markt zu fliegen, wäre ein Riesenschaden und deswegen können die sich auch nicht so viel erlauben.
Aber trotzdem kann sich China mehr erlauben, weil einfach China auch eine größere Wirtschaftsmacht ist?
Wenn wir das also uns einzeln anschauen als EU-Mitgliedstaaten, dann sind wir natürlich deutlich kleiner, aber als zusammen, als Europäer, hätten wir eine ähnlich große Wirtschaftsmacht. Und insofern ist es eigentlich sehr wichtig jetzt für Europa auch zu verstehen, dass es da um Machtkategorien geht und dass man durchaus auch mal selbstbewusst auftreten kann und muss, um einen Präzedenzfall zu verhindern, indem wir jetzt immer wieder aus Washington gesagt bekommen, wie wir mit welchen Ländern handeln. Und die große Gefahr, die wir in unserer Analyse sehen, ist, dass solche Sanktionen oder in jedem Fall die Wirtschaftsmacht auch anderer Großmächte eben wie China bald viel stärker ausgenutzt werden könnte. Und deswegen müssen wir uns da dafür wappnen und Schutzmaßnahmen treffen.
China ist ja unter anderem zum Beispiel auch auf Kuba sehr aktiv. Und über Kuba müssen wir sprechen, wenn wir über Sanktionen sprechen. Denn Kuba ist das Land, das seit 1960 mit Handels- und Finanzsanktionen von den USA belegt wird und auch in die Abhängigkeit von der Sowjetunion getrieben wurde. Nur kurze Zeit unter Barack Obama nämlich sah es dann so aus, als könnten diese Sanktionen gelockert werden. Die Vereinten Nationen fordern das schon sehr lange, aber Donald Trump hat die Uhr zurückgedreht und die Bestimmungen, genauso wie beim Iran, noch mal verschärft. Anne-Kathrin Mellmann hat sich mal die längste Handelsblockade der Welt ein bisschen näher angesehen.
Nach nur wenigen Boomjahren ist es ruhiger geworden in Havannas Altstadt. Zu ruhig für Yunesi Dueñas, die innerhalb des Spazierradius der Kreuzfahrttouristen einen Souvenirladen betreibt. Als die Kreuzfahrtschiffe noch kamen, wurde viel mehr verkauft. Unsere wirtschaftliche Situation hatte sich dadurch verbessert. Jetzt ist unsere Entwicklung unterbrochen. Es geht praktisch nicht mehr voran. Alle Kubaner sind betroffen. Kreuzfahrtschiffe legen seit dem Sommer wegen der verschärften US-Sanktionen nur noch selten an. US-Fluggesellschaften dürfen als einzige kubanische Stadt Havanna anfliegen. Aber der härteste Schlag gegen die wichtige Devisenquelle Tourismus ist das Verbot für US-Bürger, auf die Karibikinsel zu reisen. Den Politikwechsel spüren vor allem die vielen Privatleute, die in den vergangenen Jahren mit der Zimmervermietung an US-Amerikaner ein Geschäft gemacht haben. Möglich geworden war das durch die Annäherungspolitik der früheren Präsidenten Raúl Castro und Barack Obama. Schrittweise lockerte Obama das längste Embargo der Geschichte. Erste Wirtschafts- und Handelssanktionen hatten die USA nach der kubanischen Revolution verhängt. Ab 1960 reagierten sie auf den linken Umsturz auf der Insel vor ihrer Haustür mit dem ersten harten Schlag und kauften ihr keinen Zucker mehr ab. Kubas Hauptexportprodukt ging daraufhin in die Sowjetunion, die auch dadurch mehr und mehr zum Verbündeten wurde. 1961 schwor Revolutionsführer Fidel Castro schließlich auf den Sozialismus. In den Jahren nach der Revolution verschlechterten sich die Beziehungen zu den USA täglich. Jede Enteignung auf der Insel zog neue Sanktionen nach sich. Als sich der Kalte Krieg zuspitzte, weitete US-Präsident Kennedy 1962 die Handelsbeschränkungen per Präsidentenerlass aus. Allerdings nicht, ohne sich vorher noch mit kubanischen Zigarren einzudecken. Spätere Präsidenten lockerten das Embargo, verschärften es wieder und betonierten es 1996 in einem Gesetz. Alles jedoch ohne den gewünschten Erfolg. In Havanna regierte weiterhin Fidel Castro. Es ist dieses Gesetz, das Donald Trump heute als Grundlage für die Daumenschrauben dient. Gleich nach seinem Amtsantritt kündigte er unter dem Jubel der Exilkubaner in Miami an, seine Regierung werde sich im Gegensatz zu Vorgänger Barack Obama wieder an das Gesetz halten.
We will not lift sanctions on the Cuban regime.
Wir werden die Sanktionen nicht aufheben, bis nicht alle politischen Gefangenen frei sind, bis nicht Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit respektiert werden, alle politischen Parteien legalisiert sind und es freie Wahlen unter internationaler Aufsicht gibt. Donald Trump hat die Uhr zurückgedreht und die Embargo-Regelungen sogar zur Blockade verschärft. Der Helms-Burton Act aus dem Jahr 1996 wurde in vielen Punkten nie umgesetzt. Trump hat es getan. So wurden zum Beispiel seit Mai 2019 vor US-Gerichten viele Klagen gegen europäische Unternehmen erhoben, die auf Kuba enteignete Grundstücke oder Gebäude nutzen. Darunter ist die spanische Melia-Hotelkette, die dort 35 Hotels betreibt. Einigen ihrer Führungskräfte wurde sogar die Einreise in die USA verweigert. Weiterhin gab es Klagen gegen Expedia, Booking und Trivago. Es gehe darum, Investoren abzuschrecken, meint der EU-Botschafter in Havanna, Alberto Navarro. Fast jede Woche denkt sich die Trump-Regierung von den Medien so gut wie unbemerkt neue Kuba-Sanktionen aus. Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht mehr kommen. Ihre tausenden Passagiere haben Taxifahrern und Restaurants Arbeit gebracht. US-Touristen dürfen überall hinreisen, nur nicht mehr nach Kuba. Die Sanktionen sollen größtmöglichen Schaden anrichten. Das Land soll untergehen, seine Wirtschaft ersticken. Aber Kuba lässt sich nicht vom sozialistischen Weg abbringen. Estrella Matamoros, die in Havanna wertvolle Devisen mit Zimmervermietung verdient, hat wegen der ausbleibenden Touristen ihre Preise gesenkt. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage funktioniere auch im kubanischen Sozialismus. Der nordamerikanische Imperialismus ist für unsere Situation verantwortlich. Wir können viele Dinge nicht mehr kaufen, die wir für unsere Versorgung brauchen. Aber alles wird ein gutes Ende nehmen, denn Imperien gehen früher oder später unter. Die USA haben auch wirtschaftliche Probleme und einen Verrückten, der sie regiert. Kuba überlebt immer. Das haben wir 60 Jahre lang bewiesen. Regelmäßig verurteilt die UN-Vollversammlung das Embargo als überkommen und ungerecht. Regelmäßig stimmen nur zwei dagegen, Israel und die USA, die die Entschließung als Zeitverschwendung abtun. Zuletzt schlug sich auch Brasilien auf die Seite der USA. Wozu ein Embargo, das seit 60 Jahren nicht den gewünschten Effekt erzielt?
Ja, wozu ein Embargo also, was gar nichts bringt? Jonathan Hackenbroich vom European Council on Foreign Relations. Sie sind heute unser Gesprächspartner rund um das Thema Sanktionen. Warum halten die USA an einem Embargo fest, was seit 60 Jahren sinnlos ist?
Also Barack Obama hat versucht, das zu lockern und auf Kuba zuzugehen. Aber jetzt ist ein anderer Präsident an der Macht und der glaubt zum einen, dass das ein Zeichen der Schwäche ist. Und zum anderen gibt es auch innenpolitische Interessen sozusagen. Es gibt eine große Wählerschaft der Exil-Kubaner, die das ja immer noch autoritäre und kommunistisch agierende Regime in Kuba absolut nicht leiden können und teilweise natürlich auch aus sehr verständlichen Gründen. Und diese Wählerschaft will Trump ansprechen, gerade in einem Wahljahr wie diesem.
Kuba ist durch die Wirtschaftssanktionen enorm geschwächt, aber trotzdem schickt das Land jetzt gerade gut ausgebildete Ärzte und medizinisches Personal in die Welt, sogar bis nach Italien, um in der Corona-Krise zu helfen. Das ist deren Art zu zeigen, ihr kriegt uns nicht klein. Jedenfalls interpretiere ich das so. Jonathan Hackenbroich, zum Schluss noch die Frage. Viele sagen jetzt, in der Krise merken wir, dass wir alle zusammenstehen müssen, dass alles mit allem zu tun hat und dass wir nicht gegeneinander agieren dürfen. Könnte es denn sein, dass diese Krise auch hilft, Politik anders zu betrachten und vielleicht Wirtschafts- und Finanzsanktionen in humanitären Fragen wirklich nochmal anders zu betrachten?
Also ich glaube schon, dass das natürlich jetzt, also diese unglaublich schwierige Lage im Iran und in Venezuela und anderen Ländern, das stark in Frage stellt. Und es gibt auch eine heftige innenpolitische Debatte in den USA. Also die Demokraten fordern von Trump, jetzt humanitäre Lieferungen zuzulassen. Insofern, vielleicht gibt es da einen kleinen Hoffnungsschimmer. Aber meine Sorge ist eigentlich, dass diese Krise eher die Tendenzen von der Vorkrisenzeit verstärkt, nämlich einen wirtschaftlichen Egoismus, geopolitischen Egoismus von vielen, also nicht nur Trump, verstärkt und dass deshalb Sanktionen weiter stärker genutzt werden und darunter viele Leute auch leiden.
Oh je, Jonathan Hackenbroich vom European Council on Foreign Relations war unser Gast heute im Podcast der Weltzeit. Haben Sie vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns zu erklären, wie Handelssanktionen und Finanzsanktionen auf der Welt funktionieren. Dankeschön.
Gerne.
Das war der Podcast der Weltzeit heute zum Thema Sanktionspolitik in Krisenzeiten. Und morgen blicken wir in die USA. Es geht um die evangelikale Rechte, die Trump im Wahlkampf unterstützt. Tschüss, bis dahin. Ich bin Ellen Hering.